Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 44. Mein Name ist René und außerdem heute im Kernkompetenzteam der Marvin.
Hallo.
Vom Adlerblog der Jesus.
Servus.
Und zu Gast heute von Fehlpass.com der Jalzin.
Hallo.
Ja, bevor wir über diesen einen geschenkten Punkt an die Bayern, über nicht gegebene Elfmeter und die Frisur des Herrn Gomez sprechen, vielleicht nochmal.
Das geht ja super los hier, danke.
Ja, also wenn, dann wollen wir gleich richtig anfangen, oder?
Nö, also ja.
Vielleicht kurz zu dir, Alchen, du, Fehlpass.com, der, wie war es, Grantler-Blog,
genau.
Seit 2006, glaube ich, unterwegs und auch mit Podcast seit irgendwas um die 50 Folgen.
Ja, genau, also Fehlpass.com, meine Seite, die gibt es seit März 2006. Das war eigentlich den Grund, kann ich schnell erzählen, warum ich überhaupt dazu kam. 2006 haben wir, glaube ich, gegen AC Mailand verloren in der Champions League, ganz kläglich. Da war noch Ismail und so in der Mannschaft. Der ein oder andere wird den vielleicht noch kennen. Ja, und da dachten wir uns, Mann, unser ganzes Gelaber und unsere Besserwisserei, die müssen wir irgendwie festhalten. Und das, dann gab es eben irgendwann die Webseite. So 2009 wurde es dann irgendwie zu anstrengend, immer zu schreiben. Und da haben wir uns gedacht, ja, wenn wir eh schon immer über Fußball reden, können wir das doch aufnehmen und ins Netz stellen. Und ja, ich denke, ihr seid bestimmt ähnlich so drauf gekommen.
Ja, grundlegend gleiche Idee, anderer Verein. Ihr beschäftigt euch ja nicht nur speziell mit der Mannschaft FC Bayern, sondern ihr habt ja dann auch immer noch so ein bisschen, ja, allgemein aktueller Spieltag und gelegentlich auch nochmal so ein bisschen zweite Liga mit drin, was ja auch, glaube ich, so ein bisschen regionaler Bezug ist, weil ihr ja da in und um Karlsruhe euch rumtreibt.
Genau, also Schwerpunkt ist natürlich FC Bayern München, aber generell natürlich Bundesliga, zweite Liga natürlich, weil eben hier noch der KSC in der zweiten Liga spielt. Die Betonung, doch, ja. Genau, liegt auf noch. Ja, aber wir wollen das, beziehungsweise haben das mit so ein bisschen mehr Technik ein bisschen aufgeweicht. So, also, danke, Jesus. also wir haben das ein bisschen aufgeweicht, und zwar haben wir immer mal wieder Gäste bei uns, die dann eben lange und ausführlich über ihren Verein reden. Und das gibt einem natürlich einen ganz anderen Einblick in die Materie als aus der Entfernung. Also wir versuchen da so rundum einfach um Fußball zu reden. Wir hatten auch WM-Podcasts, 6 Stück, glaube ich. Und ja, also immer mal wieder was Neues bei uns.
Ja, über Fußball wollen wir ja hier auch reden. Fangen wir vielleicht auch damit dann direkt an. Da gab es ja am Ostersamstag dieses schicke Spiel gegen die Bayern aus, gegen die, ja, Bayern aus München oder wie auch immer. 1-1, der Endstand, kennt man ja. Ich habe es leider nicht live sehen können, weil Ostern, Familie und so, habe dann nur die Live-Ticker verfolgt. Marvin, du warst, glaube ich, im Stadion. Marvin, Live-Bericht aus dem Stadion, bitte.
Ja. Ich meine, ihr habt es ja alle per Wege gesehen. Ja, ich war da, wie jedes Spiel, und ich fand's, ich fand's gut. Die Eintracht hat für die Verhältnisse der Eintracht relativ guten Fußball gezeigt. War ein deutlicher Aufwärtstrend, und der Daumen ist wirklich vom Spielerischen her zu erkennen. Wir haben uns auch Torchancen erarbeitet, das weiß ich ja gar nicht von der Eintracht kenne. So. Also, wenn du dir die ersten 9, 10 Spiele in der Rückrunde anschaust, da hatten wir, was weiß ich, 2 Torchancen oder so, ja. Also, das ist ein wesentlicher Aufwärtstrend, und da wird mir der Jalzin wahrscheinlich widersprechen, aber ich fand, wir waren das bessere Team. Einfach weil, das sage ich auch aus dem Grund, weil wir mit mehr Willen gespielt haben. Also ich fand, der Wille bei uns zu gewinnen war deutlicher da. Also wir waren sehr kompakt in der Abwehr, hatten einen überragenden Mann, der seit die ganze Rückrunde schon als einer der wenigen Spieler richtig grandios spielt. Das ist der Sebastian Rode, der seine Leistung zum ersten Mal jetzt auch gekrönt hat. was soll ich jetzt noch erzählen? Also ich fand, wir haben richtig gut gespielt. Fährmann hat eine gute Partie gemacht, der Torwart von der Eintracht. Ärgerlich war, dass wir natürlich am Ende dann, da bin ich fuchsteufelswild geworden, bin ich komplett ausgerastet, dass wir in der 89. Minute noch den Elfmeter gefangen haben, der wahrscheinlich, naja, vielleicht ein bisschen strittig war. Ich habe schon gehört, bei Fehlpass habt ihr ja auch schon deutlich darüber gesprochen.
Ja.
Irgendeiner musste fallen, irgendeiner musste gegeben werden. Wobei, da werden wir uns später nochmal drüber unterhalten, da habe ich eine relativ differenzierte Meinung dazu. Aber gut, wie gesagt, ich fand das Spiel an sich war gut, es war jetzt kein langweiliges Spiel, es ging hin und her und beide müssen sich jetzt mit einem Punkt rumschlagen, ob sie es wollen oder nicht.
Ja, also ich fand es intensiv, ja. Also ich muss zugeben, dass ihr, beziehungsweise die Eintracht so den stärkeren Willen gezeigt hat auf dem Platz. Da merkt man auch so ein bisschen so den Motivator, den ihr jetzt als Trainer habt. Aber zudem habe ich auch noch eine Frage nachher. Nein, also ich fand den Auftritt der Bayern am Anfang natürlich spielerisch überlegen. Und dann, als man das eben nicht in Tore ummünzen konnte, haben sie so ein bisschen nachgelassen. Der eine hat so ein bisschen die Bälle vertändelt, also das ist der Müller, hat den immer so fahrlässig, fand ich, immer dem erstbesten Gegner in die Füße gespielt oder in die Hacken und dann war er weg. Ribéry hat so ein bisschen zu wenig nach hinten gemacht und so kam irgendwie eins zum anderen, ja. Dazu weiß ich nicht, ob man wieder Gustavo als Verteidiger aufstellen muss. Auch wenn der Gegner Eintracht Frankfurt heißt und meistens sehr defensiv ausgerichtet ist. Ja, also alles in allem, ja, ist, glaube ich, der Punkt okay. Über die Elfmeter, es waren aus meiner Sicht ja mehrere, ja, müssen wir eben nochmal gesondert reden. Aber prinzipiell würde ich sagen, der Punkt geht okay, ist halt schade, hilft weder euch noch uns.
Ich glaube, das mit dem hilft weder uns noch euch, das ist so das Entscheidende, was am meisten bei der ganzen Geschichte
Ja.
stört.
Wobei am Ende des Tages haben wir, also das ist immer dieses zweischneidige Schwert, weil vor dem Spiel hättest du gesagt, ein Punkt gegen die Bayern astrein, nach dem Spiel
Richtig.
sagst du, Mist, zwei Punkte liegen lassen, was ein Scheiß. Jetzt ist es aber so, okay, von den zwei Punkten, die liegen geblieben sind, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie sieht die Konstellation in der Tabelle aus, da sage ich mal, könnte extremst ärgerlich werden, weil nochmal, auch mit der ganzen Konstellation, was noch irgendwie an Restprogramm bleibt, diese zwei Punkte hätten uns echt sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Und meine Überlegung war, wenn was gegen die Bayern geht, dann, wenn das Spiel so läuft, wie es dann gelaufen ist. Also, dass du sagst, du gehst in Führung, du hast ein bisschen Glück mit den ganzen Schiri-Entscheidungen und so weiter. Und am Ende des Tages musst du halt das Ding dann nochmal nach Hause bringen. Und nach Hause bringen heißt konkret, der Gekas muss diesen einen Treffer zum 2-0 machen und dann ist der Drops
Oh.
gelutscht, die Messe gesungen,
Ja.
der Käse gegessen.
Ich wollte gerade sagen,
Das
ich
waren
meine,
6 Euro.
das Thema Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen, wir hatten ja eigentlich auch dann das Pech mit den ungenutzten Torchancen. Nicht nur dieses eigentlich 5 Millionenfach sichere Ding von Gekas aus gefühlt eigentlich schon 2 Zentimeter von der Torlinie das Ding dann da noch zu verfehlen. Da gab es ja dann noch den einen oder anderen, wo man ja dann auch sagen müsste, wo dann wir dann so ein bisschen Pech hatten. Ich erinnere mich da an diesen einen Fernschuss von Fenin, der ja auch nicht verkehrt war, wo Butt dann durchaus das Ding passabel gehalten hat. Und dann ja auch Altintop, der einmal im 16-Meter-Raum und einmal kurz vor der Linie eigentlich freie Schussbahn hatte und dann allerdings sich entschieden hat, irgendwelche Flugenten, die er gesehen hat, anscheinend da wieder aufs Korn zu nehmen.
Naja, da wollte ich den Kopfball vergessen von Russ. Das war endlich mal eine schöne Ecke, die vorgetragen wurde, was ja sonst eher einer unserer vielen Schwachpunkte ist, dass wir halt die Standards nicht gut verwerten, aber das war echt gut gemacht, wo der Russ den Ball richtig gut trifft im Kopf und er richtig knapp eigentlich dran vorbeigeht. Oder ich weiß nicht, ob er gehalten wird, weiß gar nicht mehr genau. Also das war eine richtig gute Aktion. Wir hatten jetzt schon ein paar Chancen, aber wie gesagt, die Sache mit Gekas, das kann man vielleicht auch nochmal gesondert behandeln. Das ist auch alles schon ziemlich haarsträubend, ja.
Mir ist ja das Herz stehen geblieben in der,
ja,
in der Situation. Euch dann wahrscheinlich auch.
Ich bin komplett ausgerastet. Ich bin voll Fuchs Teufels Wild geworden. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe gehofft, dass der Linienrichter oder der Schiedsrichterassistent auf Abseits zeigt, damit es nicht so schlimm ist, damit wir sagen können, naja, es hätte eh nicht gezählt. Ich hab ihn fast angefleht, so hab ich angeguckt. Aber meine Güte, das Ding, ich meine, der Eintracht gerade auf uns als Fans zugespielt, ne? Und da siehst du das natürlich optimal. Und dann guckst du da gespannt dahin auf den Angriff, der schön vorgetragen wurde von Ochs und Jung. Und dann macht, glaube ich, Jung, der den Pass reingibt, ja, zu Gekas, richtig gut gemacht, schöner Spielzug. Zack, locht das Ding ein und er hauen wenigstens aufs Tor, ja. Und dann geht der Ball drüber und es ist wirklich wesentlich schwieriger, den drüber zu hauen, als sonst irgendwas damit zu machen. Und da zeigt es mal wieder, da können wir nachher nochmal drüber reden, Gekas einfach nicht mit Druck umgehen kann. Das hat man schon in Berlin gemerkt und das macht sich jetzt immer wieder bemerkbar.
Wie ist denn das, Marvin, in der Rundschau stand, dass nachdem er das Ding vorbeigesemmelt hat, irgendwie sekundenlang oder irgendwie eine halbe Minute lang komplett still im Stadion war. War das so?
Ja, war bestimmt 30 Sekunden, hast du von uns oder fast eine Minute nichts gehört und dann hat Stein Theofanes Gekas, also Fanes Gekas angestimmt und dann haben wir sogar für ihn gejubelt, ja, also beziehungsweise wir haben ihn aufgemuntert und so und das ging ja dann auch bis nach Spielende, dass wir ihn aufgemuntert haben und Fanes Gekas halt gerufen haben, damit er halt jetzt nicht ganz so deprimiert ist, aber es war bestimmt, ich glaube, es war eigentlich eine Minute, wo wir gar nichts, wo du warst in Schock. Du warst irgendwie paralysiert und wusstest nicht mehr, was solltest du jetzt noch machen, weil was bekommst du noch? Du weißt ja, die Bayern, das ist ein hochklassiges Team, gegen die bekommst du nicht so 5 hochkarätige Chancen und wenn du dir schon sowas rausspielst, dann musst du auch den Punkt setzen und das haben wir nicht gemacht.
Ja.
Vielleicht, bevor wir zu der Thematik mit den Elfmetern kommen, unser sehr geschätzter Trainer Christoph, das reine Gewissen Daum, war ja dann auch abends im Sportstudio und ist dann auch befragt worden, wie er denn so das 1:1 der Mannschaft bewertet, so kurz nach dem Spiel. Und er hat dazu das gesagt. Das geht jetzt so eine knappe Minute. Ich spiele es einfach mal ab.
Wenn ich die sogenannte Milchmädchenrechnung aufstelle, also die Leistungsfähigkeit der Münchner Spieler, Anzahl der Länderspiele, internationale Spiele. Die Transfersummen will ich gar nicht erwähnen. Da kostet ein Spieler mehr als unsere gesamte Mannschaft. Wenn ich sehe, wie wir heute Spieler, die relativ wenig Bundesliga-Erfahrung haben, aufgeboten haben und was die heute geleistet haben gegen diese übermächtigen Bayern, dann muss ich sagen, Riesenkompliment an diese Mannschaft. Wir müssen sehen, dass wir Bayern München nicht einfach wegspielen können. Wir haben Bayern München an den Rand einer Niederlage gebracht, hätten vielleicht sogar gewinnen müssen. Und insofern ist positiv zu vermerken, ja, mit welchem Herz, mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft unsere Truppe, die Frankfurter, gefightet haben. Die haben wirklich den Adler im Herzen gehabt und dafür kann ich denen nur ein Riesenkompliment aussprechen. Ist, glaube ich, auch angekommen.
Ja, ich glaube, das passt als Zusammenfassung, was so die Leistung der Mannschaft angeht, so relativ gut.
Ja.
Ja, finde ich auch. Was ich spannend finde, ist der letzte Satz. Da muss ich der Mannschaft, hat er der Mannschaft oder den Frankfurtern, irgendwie hat er auch irgend so eine komische Formulierung, also sprich in der dritten Person von der Mannschaft gesprochen. Also es wirkt irgendwie schon ein bisschen strange. Also es war das Einzige, was mir an dem ganzen Monolog so ein bisschen negativ aufgefallen ist.
Meinst du ein gewisses distanziertes Verhalten oder was?
Ja.
Ja, ja, das kam eben auch so rüber. Aber gut, ich meine, ist ja klar, dass sich das in einer kurzen Zeit vielleicht auch nicht so festigt, aber dann sagt er ja, der Adler im Herzen und so weiter und so fort, drückt er auf die emotionale Schiene und so, ja. Ist alles okay. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich finde es gut, dass du es jetzt nochmal abgespielt hast, weiß ich Bescheid. Aber das Problem ist, ich würde schon sagen, ihr habt ja vorhin gemeint, ein 1:1 hilft keinem so wirklich. Ich denke schon, dass es, wenn, dann uns eher hilft. Also ein Punkt, weil ich habe davor logischerweise mit keinem Punkt gerechnet. Ich habe die Bayern gesehen gegen Hamburg und da waren wir klar, gegen Hamburg auch, aber gegen Leverkusen dann auch, letzter Spieltag, und da habe ich eigentlich gedacht, meine Güte, jetzt ist da der Knoten ja wirklich geplatzt, jetzt kriegen wir halt richtig einen auf den Sack. Und da habe ich vorm Spiel, hätte mir einen Zettel hingehalten, hier 1:1, ein Punkt, unterschreibt sofort, hätte ich das natürlich gemacht. Aber am Ende ist man ein bisschen unzufrieden. Aber gut, wir müssen mit dem einen Punkt leben, ich hätte ihn normalerweise nicht eingeplant, jetzt ist er da, aber wir müssen halt jetzt noch wesentlich mehr Punkte holen, um jetzt den Klassenerhalt zu sichern, ne? Zu den Bayern will ich noch ganz kurz sagen, hat mir der Ribéry eigentlich echt gut gefallen. Jalzin, du hast es ja eben angesprochen, dass er ein bisschen zu wenig nach hinten gemacht hat. Ich fand, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also auch wenn er die Akzente nicht großartig gesetzt hat, aber er war doch immer sehr bemüht. Also im Gegensatz zu Schweinsteiger, den ich komplett gefressen hatte an dem Tag. Aber gut, okay.
Ja, natürlich hat er immer wieder was versucht nach vorne, aber das wirkte generell jetzt nicht durchdacht, was wir da machen. Schweinsteiger genauso, hat wieder eigentlich wie immer, wie er es bei Van Gaal gelernt hat eigentlich, das die letzten 2 Jahre fast, immer dann quer gespielt. Gimoschuk daneben auch so, kein Mann für, also kein Mann mit Sturm und Drang nach vorne. Alles, also aus meiner Warte natürlich ein bisschen nicht so rosig. Du hast zum Vergleich ja Leverkusen angeführt, das Spiel, und auch das Spiel gegen Hamburg. Da muss ich sagen, das waren aber besondere Umstände. Ich glaube, vor dem Hamburg-Spiel hat man sich geeinigt, dass Van Gaal zum Saisonende geht. Und vor dem Leverkusen-Spiel wurde er dann quasi entlassen. Das würde ich jetzt nicht so als Maßstab nehmen für diese komische Münchner Saison. Mhm.
Ja, dann lasst uns doch vielleicht mal auf diese Thematik mit diesen mehreren nicht gegebenen und dem einen völlig sinnlos gegebenen Elfmeter sprechen. Der erste war, glaube ich, ein Foul von Fenin an Müller, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, Jonas, irgendwie Foul, Sicht für den Schiedsrichter wahrscheinlich so ein bisschen versperrt, nicht gegeben.
Siehst du, da geht's schon wieder los. Ich sehe es komplett anders. Ich sehe, dass der Fenin vielleicht den gleich trifft, aber trifft genauso auf den Ball. Und da hätte ich keinen Elfmeter gegeben. Bei einem,
also da trifft ich, genauso auf den Ball ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Argument, oder?
Ja, gut. Ja, aber trotzdem, also ich fand, das war keine klare Elfmeterentscheidung. Auch weil ich nicht sah, dass da irgendwie ein großartiges Gefahrenpotenzial vorhin war. Wobei du das ja in der Regel außer Acht lassen musst. Jesus, wie siehst du das?
Also ich sehe es ähnlich, vielleicht ein bisschen auch arg mit der Eintracht-Brille, aber also da musst du keinen Elfmeter geben.
Hat er ja auch nicht gemacht. Hat er ja auch nicht gemacht, der gute Mann, aber er ist ja wohl von einem Foul, glaube ich, ausgegangen, des Angreifers, oder was war da nochmal seine Erklärung? Er hat sich im Nachhinein, hat man ja, glaube ich, auch gesehen, das war auch beim Sportstudio, wenn ich mich nicht irre, dann hat er auch die Elfmeter kommentiert, aber aus meiner Warte hätte man auch den ersten genauso gut geben können, ja, also aber so unterschiedlich ist die Wahrnehmung, ne?
Ja. Mhm. Gut, zweiter war dann die Sache mit dem Handspiel, ne?
Handspiel, oh, ja. Ricardo Clark, kann man aus meiner Sicht auch diskutieren. Klar, er versucht den Gegenspieler mit der Hand so ein bisschen abzublocken. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, in der Höhe und in der Position hat die Hand da nicht wirklich was zu suchen.
Genau.
Also das war für mich auch die klarste Sache von allen. Also das hätte Elfmeter geben müssen, muss ich sagen, weil das also auch, und ich habe es mit der Zeitlupe, aber gerade wenn ich es auch in der Zeitlupe anguckst, weiß nicht, ob du dann was einen Schluss draus ziehen kannst, aber trotzdem würde ich sagen, die Handbewegung war unnatürlich, da hätte man Elfmeter geben müssen, ich denke. Das war noch am klarsten.
Also in der Szene, vielleicht habe ich auch nur die falsche Zeitlupe immer wieder gesehen, aber die eine Zeitlupe, die du siehst, irgendwie, sagen wir mal, nicht von oben, sondern auf Spielflächenhöhe, wo er von vorne gezeigt wird, also Clark von vorne. In der Szene habe ich immer das Gefühl, dass das Bein von dem Bayern-Spieler dahinter im Prinzip seine Hand berührt und dann sie ja zum Ball geht, aber im Prinzip immer eine Berührung dabei ist. Von daher, wenn es anhand von der Zeitlupe, würde ich da im Zweifel auch sagen, den musst du auch nicht geben. Nur ich weiß nicht, ob es irgendwie noch eine andere Zeitlupe gibt, die das ein bisschen besser darstellt.
Keine Ahnung.
Ich habe jetzt auch nur die im Kopf und ja, da war aus meiner Sicht eine Berührung des Angreifers von Bayern da, aber auch da, klar, er führt die Hand so ein bisschen oder er schiebt die so ein bisschen nach vorne und die kommt dadurch an den Ball, aber die hat auch wirklich in der Höhe, in der Position da nicht unbedingt was zu suchen, im Zweifelsfall. Also, aus meiner Sicht halt auch wirklich einfach die logischste, sinnvollste von den dreien, wo ich jetzt sagen könnte, okay, wenn er da einen Elfmeter pfeift, dann kann ich es noch in gewisser Weise nachvollziehen und hinnehmen. Akzeptieren würde ich jetzt nicht sagen.
Welche Spielminute war das? Weiß das noch einer?
Nee, auswendig nicht.
Alles letzte 10 Minuten, oder?
Ja, ja.
Ja, muss alles irgendwie so in den letzten 10, letzten 15 Minuten irgendwie sowas gewesen sein, ja.
Genau, okay.
85. oder sowas.
Ja, 84., 85., irgendwie sowas kommt hin. Ja, und dann kam die 89. Minute. Beide Spieler gehen mit mehr oder weniger gestrecktem Bein eigentlich so hart an der Grenze zum 16-Meter-Raum zum Ball und da pfeift der Schiedsrichter dann Foul von Fenin an, ich weiß schon gar nicht mehr wem.
Gustavo.
Was, okay.
Der Ball übrigens nie berührt, also egal, ja, aber hätte eh nichts draus gemacht, aber egal, ja.
Ja, die haben beide so quasi ein langes Bein gemacht und ja, der Fenin hat ihn getroffen. Das ist auch so die Entscheidung gewesen. Wir haben es ja auch erwähnt in unserem Podcast. Den hätte man gar nicht geben müssen aus unserer Warte raus. Aber genau den hat der Dresdner gepfiffen. Und die Vermutung lautet ja allgegenwärtig eben Konzessionsentscheidung.
So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Danke, dass du das jetzt angesprochen hast. Und
ja, gerne.
Das ist halt genau das, was... Das meine ich gar nicht böse, aber bei fast keinem anderen Verein passiert. Denn du merkst, ab der ersten strittigen Aktion, die noch nicht mal im Elfmeterraum war, die ist in der 70. Minute irgendwie passiert, wo die Bayern-Spieler unzufrieden waren, sind zu sechs im Rudel zum Schiedsrichter gegangen. Das war das Erste, wo er sich unter Druck gesetzt gefühlt hatte. Das finde ich auch eine Sauerei. Nein, aber das ist eine Sauerei. Das passiert andauernd, ja. Und dann hat er keine gelbe Karten gezückt. So, dann ging das nach der ersten strittigen Entscheidung mit dem Elfmeter, ging das, also da ging keiner wahr, Fenin-Sache, alle nochmal hingerannt. Und dann beim zweiten Mal, wo wir auch gesagt haben, den kannst du geben, den Elfmeter mit der Hand, sind sie alle wieder hingerannt. Schweinsteiger war der sich am lautesten beschwert hat und so weiter und so fort. Gab übrigens auch, glaube ich, keine gelbe Karte und nichts. Immer wieder hingegangen. Und das ist Methode. Und dann fühlt er sich unter Druck gesetzt und dann gibt er einen Elfmeter, der im Zweifel keiner war. Das ist wirklich, vielleicht hätte Elfmeter geben müssen, mal so eine Situation. Kann sein. Beziehungsweise ist ja klar, nach dem Handspiel. Aber ich will nur sagen, das ist für mich alles Methode. Weil ganz ehrlich, aus dem Spiel heraus hätten die Bayern kein Tor geschossen.
Ja, okay, da bin ich bei dir, Marvin. Klar, es ist aus dem Spiel heraus machen wir da kein Tor mehr. Unterschreibe ich sofort. Allerdings, das mit der Methode, das gilt doch für jeden anderen Verein auch. In der umgekehrten Situation wäre das meiner Meinung nach genauso passiert. Die Spieler von der Eintracht hätten sich genauso beschwert hätten sich auch genauso Rudel gebildet. Ich sehe da jetzt keine Bevorzugung.
Also ganz ehrlich, ich glaube, ja, Bevorzugung ist es ja so, ich will eher sagen, das hat sich so ein bisschen eingespielt an, ja. Also beziehungsweise sieht ein bisschen eingespielt aus, diese Rudelbildung. Damit es auch nicht mehr erkenntlich ist, wer genau dann was gesagt hat und so weiter und so fort. So kam mir das beim Spiel vor. Ich will nicht sagen, dass das bei der Eintracht jetzt nicht der Fall ist, aber ich sehe das bei anderen Vereinen relativ selten. Aber mir kommt das halt auch so vor. Vielleicht habe ich nur diese sehr subjektive Wahrnehmung davon am Samstag gehabt. Aber mir kam das so vor, dass es immer wieder der Fall war, um den Schiedsrichter unter Druck zu setzen und um am Ende das zu erreichen, was ich die ganze Zeit bezweckt habe. So kam mir das halt vor. Deswegen, also ich war halt meine Warnung, deswegen wollte ich das jetzt mal klarstellen. Wie seht ihr das? Jesus, hast du das anders gesehen oder drehe ich da jetzt über?
Nee, also der Punkt ist, ich meine, das ist natürlich schwierig als Bayern-Fan nachzuvollziehen, was jetzt auch kein Vorwurf sein soll, aber das ist tatsächlich immer diese Situation und ich kann mich an viele Spiele gegen die Bayern erinnern, die ich selber wirklich live mitgekriegt habe, wo du halt merkst, wenn, keine Ahnung, in Effenberg damals auch in Van Bommel in ein Stück weit oder ja, also wenn die Jungs auf den Schiri zugegangen sind, auf den Schiri einreden, dann hast du immer so das Gefühl, der Typ hat einfach nochmal ein Stück weit die dickeren Eier. Also da ist einfach ein bisschen mehr Nachdruck immer dabei und dann passieren halt doch immer so Szenen, die halt bei anderen Vereinen nicht passieren. Auch ein schönes Beispiel, was ich immer wieder gesehen habe und was mich tierisch aufgeregt hat. Der Lucio ist ja ein toller Spieler und wenn er im eigenen Verein spielt, mag das ja wunderbar sein. Aber auf dem Platz war der Typ das größte Arschloch, was ich in einem Stadion gesehen habe. Weil was der Lucio abseits vom Ballgeschehen gemacht hat, das war absolut unter aller Sau. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals gesperrt wurde oder irgendwie videobeweismäßig gesperrt wurde und es hat jeder im Stadion gesehen. Und es war so oft, dass der Lucio irgendwie mal, was weiß ich, der Ball ist gerade am anderen Strafraum, dort sich mit einem gezankt hat, zack, ist der Ellenbogen geflogen. Das war so oft der Fall. Und das sind so die Sachen, wo man so sagt, naja, da bleibt dann für einen anderen Fan schon immer so ein bisschen so ein Geschmäckle zurück, was ein bisschen komisch ist.
Ja, das ist alles so, das ist alles so eine Kumulation von verschiedenen Dingen. Weil im Endeffekt ist es dann so, das ist jetzt auf dem Spielfeld, wirkt sich aber auch auf die Szenen nach dem Spiel aus. Das sind so Sachen wie, gab es strittige Schiedsrichterentscheidungen, hat sich der Hoeneß beschwert. Lauthals und hat es auch öffentlich gemacht, ohne dafür irgendwelche Repressalien dann zu bekommen. Aber wir zum Beispiel jetzt bei der Eintracht, da wird das nicht gemacht. Da ist immer so eine gewisse Duckmäusigkeit dann. Auch gerade von Bruchhagen, das ist ja auch, wird ja auch im Fan-Dasein ein bisschen kritisiert. Ich will nur mal sagen, dieser Respekt, der geht da ein bisschen verloren. Mir ist es halt gerade im Spiel, in diesem Spiel jetzt halt aufgefallen, dass da immer wieder der Schiedsrichter irgendwie unter Druck gesetzt wurde und dann war es klar, dass er einen Elfmeter irgendwann gibt, zugunsten der Bayern. Für mich verständlich generell, weil ein Elfmeter hätte es geben müssen, aber zu einer Unzeit, das muss ich halt auch sagen, das war die 89. Spielminute, das ist für mich halt auch, wie soll ich sagen, als Schiedsrichter ist es halt, du musst irgendwann anscheinend musst du irgendeinen Elfmeter geben, aber für mich ist es halt so vom, wie kann ich das irgendwie klarstellen, es ist vom Spielfluss her eigentlich unpassend, weil es normalerweise nie passiert wäre, ja. Und das ist halt sehr ärgerlich, ja.
Aber Elfmeter ist doch Elfmeter, ob er in der ersten Minute passiert oder in der 95.
Nee, aber ja gut. Anders.
Nee, in der ersten Minute kannst du dich wehren.
Genau.
Ja, oder was? Ja, und in der 90. Guck mal, wir waren, das musst du dir mal vorstellen, wir waren alle schon, wir haben 85. Minute, der Elfmeter, der hätte vielleicht gegeben werden müssen. Ich hatte keinen Empfang, deswegen konnte ich kein SMS und nichts empfangen. Ich hatte versucht, einen rauszuschicken, wusste das dann also dementsprechend nicht, dass der Elfmeter war. Und hab mir dann gedacht, hey, der Elfmeter oder die Situation war nicht mehr, jetzt läuft das Ding. Und dann siehst du und dann denkst du, hey, das Ding haben wir jetzt in der Tasche. Ja, und weil die Bayern aus dem Spiel heraus nichts gemacht haben, da war jeder Schuss, den wurde entweder richtig gut gehalten vom Fährmann oder da, also es war nicht so, dass aus dem Spiel heraus ein Tor fällt und dann in der 89. Minute kriegst du noch einen auf den Deckel. Das ist gerade im Abstiegskampf halt ein ultimativ zermürben. Ist natürlich sehr, sehr subjektiv jetzt, was ich natürlich loslasse. Aber es hat für mich einfach nicht reingepasst und ich glaube einfach, dass es bei keinem anderen Gegner so passiert wäre. Also ich hätte mir in der 89. Minute hätte Freiburg nie den Elfmeter geschenkt bekommen. Weißt du, was ich meine?
Nee, das sehe ich wirklich, wirklich ganz anders. Bei jedem anderen Gegner hätte er wahrscheinlich auch gepfiffen, weil ich sehe das Problem jetzt nicht irgendwie, den Grund jetzt nicht irgendwie darin, dass es die Bayern waren, die auf dem Platz standen, sondern eben Jochen Drees, ja, der Schiedsrichter. Du hast auch gesagt, oder ihr habt ja auch gesagt, hier Rudelbildung, der hat sich irgendwie beeinflussen lassen. Da sollte eigentlich drüber stehen, der Mann pfeift, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, seit 2003 in der ersten und zweiten Liga, wenn man das irgendwie in 9 Jahren nicht auf die Kette gekriegt hat, so mit der Rudelbildung damit umzugehen, dann sollte man vielleicht einen anderen Beruf wählen. Aber generell, Drees war einfach, also der Kicker hat ihn mit einer Note 6 bewertet.
Ja. Echt krass, das wusste ich gar nicht, ja. Aber dann kommen wir dann auch wieder 6. darauf zurück, was du in deinem Podcast halt auch gesagt hast, dann muss er halt einfach Eier haben und muss halt gleich mal konsequenter vorgehen.
Korrekt, korrekt. Okay. Aber ja, ich weiß nicht, ich meine, da ist es wieder auch die Frage, die habe ich auch immer wieder mit dem Herrn Schommer diskutiert, wie kriegt man sowas weg? Will man dann Videobeweis oder Profi-Schiedsrichter war, glaube ich, Schommers Vorschlag. Das sind alles so Themen, die hatten wir schon irgendwie, ja, schon seit Ewigkeiten eigentlich. Ich bin jetzt 36, gucke seit irgendwie 30 Jahren Fußball. Das kommt alle paar Jahre immer wieder. Von daher würde ich es einfach auf den Schiedsrichter schieben, ja, und auf dann ehrlich gesagt Pech für euch.
Ja, ja.
Ja, manchmal ist es eben einfach.
Nee, ja, kann, klar, nee, man redet ja drüber, ne? So.
Ich kann Marvin verstehen, es ist halt immer so, bei den, ich nenne es jetzt mal allmächtigen Bayern, immer so, dass wenn eine Entscheidung zu ihren Gunsten gefällt wird, dass das immer so ein, für die Fans von anderen Mannschaften immer so ein bisschen ein Beigeschmack hat. Wobei ich jetzt in dem Fall da auch nicht zu sehr urteilen möchte. Ich würde es jetzt auch momentan tendenziell eher auf den Schiedsrichter zurückführen und das ist eigentlich auch der eine Punkt, der mich am meisten genervt hat. Wenn er wirklich diesen Elfmeter dann gegeben hat, weil er da ein schlechtes Gewissen hatte oder was auch immer, dann finde ich es halt in dem Moment halt einfach nicht in Ordnung, weil dann muss er zu seinen Entscheidungen, die er vorher getroffen hat, stehen. Da hilft auch kein Videobeweis und nichts. Das ist nun mal so ein Spiel, wo Menschen gegen Menschen antreten und da ist einer da, der Entscheidungen trifft und der, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann ist das halt einfach so. Mhm. Das war so das eine, was mich bei der ganzen Geschichte am meisten gestört hat. Was mich allerdings noch mehr gestört hat, war dann das Interview von dem Menschen mit der hübschen neuen Frisur, der dann meinte von wegen, ja, dann hat er wohl ein schlechtes Gewissen gehabt. Also sowas dann da vor der Kamera zu sagen, da müsste er eigentlich auch mal ein paar Euro in die Spendenkasse legen.
Ach, wenn da das bei Kranz gesagt hätte,
dann ja, hätte es nachträglich noch die Sperre gegeben.
Also ich muss sagen, ich habe da, es war wieder unglücklich von Mario Gomez, aber bei mir hat er sowieso ein bisschen, ich mag den ja, es wisst ihr ja, aber deswegen bin ich da wahrscheinlich auch nicht so ganz objektiv, ja.
Allein dafür müsstest du jetzt schon einen Fünfer in die Kasse werfen.
Ja. Nein, das ist...
Marvin, kannst du eine Karte nochmal wiederholen? Du magst ihn oder du magst ihn nicht?
ich finde ihn gut, ich mag den, ja, es ist ein guter Spieler, kannst du sagen.
Zehner.
Oh Gott, ich sehe schon, wir sehen uns alle
am Basis von welcher Leistung denn?
Hä?
Also, ich meine, irgendwie bei der Nationalmannschaft kann es ja nicht sein.
Nein, aber ich finde einfach, dass es ein Fußballspieler ist, ein Stürmer ist, der gewisse Qualitäten hat, die er auch an den Tag legt. Und natürlich hat er auch mal eine Schwächeperiode gehabt. Das hast du auch gesehen, wo er einfach psychisch total fertig war. Aber ich finde, es ist ein Spieler ist, der für seine Größe relativ beweglich ist und der einfach die Dinger macht. Und ganz ehrlich, in der Verfassung hätte der das Ding gemacht vom Gekas.
Ja, ja, also ist er aber besser. Vor einem Jahr hätte er es auch nicht gemacht. Da hätte er es wahrscheinlich übers Tor geschossen. Da sage ich ja, dir, wenn du mir so kommst, ja, gerade bei Bayern-Spielern sind, die ich irgendwie gut finde, da fand ich Luca Toni besser.
Da war wenigstens immer Luca Toni war halt auch. Der alte Italiener da mit seinem, ja, war auch ein Typ, klar, ja.
Ja, dann hast du wenigstens regelmäßig in München im Hugos getroffen.
Aber will man das, ist die Frage.
Stimmt, ja.
Was Luca Toni tut.
Ja, genau. Ja, was hältst du von der Aussage, die er getätigt hat? Also, unglücklich, mehr oder weniger? Oder?
Ja, also ich finde sowieso, dass so Interviews direkt nach dem Spiel eigentlich verboten gehören, bis da nämlich erstmal das Blut wieder im Gehirn ist. Das dauert. Auch bei Fußballspielern. Ja. Und ja, ich meine... Eben, der Begriff der Konzessionsentscheidung macht ja immer die Runde. Und ja, ich finde das jetzt nicht irgendwie skandalös oder eben dramatisch von Mario Gomez, weil letzten Endes hat er ja das ausgesprochen, was alle sich so gedacht haben. Ja. Und umgekehrt gab es ja von Fenin ja irgendeinen Ausspruch, war glaube ich auch beim Sportstudio. So ganz kurz, wo er nur meint, ja, keine Ahnung, war wohl Bayern, hat er wohl schlechtes Gewissen gehabt. Also, da kam Ähnliches dann auch von eurer Seite.
Ja, ja.
Daher sehe ich das Ganze nicht so dramatisch.
Du weißt ja, Martin Fenin hat bei uns den Beinamen der Professor, also von daher ist kein Problem. Oder Marvin.
Ja. Aber Aber ich muss sowieso sagen, ich gebe dir vollkommen recht, direkt nach Spielen solltest du sowieso den wenigsten Spielern wirklich Fragen stellen. Da sind dann eher noch die Trainer für verantwortlich, die Manager, aber da kommt auch meistens echt nur Scheiße bei rum, ja. Abgesehen davon, dass sie sich noch mehr einen abstottern, wie als wenn ich nicht genau hier weiß, was ich sagen soll, ja. Aber ganz ehrlich.
Skandal!
Ja, es ist nicht ja. gut. Nicht gut, ja. Insofern, gut, da kommt auch bei rum, das darf man nicht zu sehr dramatisieren. Der Mario Gomez, der geht jetzt demnächst wieder zum Friseur, lässt sich ein bisschen hier Gel reinschmieren oder geht einfach irgendwo Speiseöl kaufen und schmiert sich in die Haare, dann läuft der DAX wieder. Also insofern, oder einfach, weißt du.
Schermaschine, sage ich
mal. Ja.
Ja, das ist eher am besten alle gleichmäßig, so Einheitsschnitt wie beim Bund und dann ist gut.
Nee, ein Ribéry reicht in der Mannschaft.
Ja. Ach ja.
Ja, wahrscheinlich gut. Auch besser. Mit 11 von denen auf dem Platz kannst du wahrscheinlich sowieso nicht arbeiten. Aber nee, anderes aber, Thema.
Also, ja, also ich weiß nicht, sind wir hier beim Mädchen-Podcast? Frisur von Mario Gomez, ich bitte euch, ja, was wird er sagen, wenn du ihn fragst? Er wird sagen, die Frauen stehen drauf.
Ja. Ja, ist ja auch gut so.
Die Frauen und Marvin, ja.
Gut.
Ich stehe da jetzt nicht so drauf. Also ganz ehrlich, von mir aus kann er auch sich die Haare pink färben, solange er das Tor trifft. Das könnt ihr auch mal für die Nationalmannschaft machen, gebe ich euch recht. Aber an sich, finde ich, ist er halt ein ganz guter Spürmer und dabei bleibe ich.
Also diese Saison kann man ja nichts gegen ihn sagen. Der macht seine Arbeit. Dafür wurde er gekauft für sehr, 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 sehr viel Geld. Und dieses Jahr habe ich überhaupt nichts an ihm rumzumaulen. Also da geht nichts drüber. Gomez, super.
Wenn wir jetzt schon bei Gomez sind, habe ich mal eine Frage. Und zwar war ja so eine relativ lange Schwächeperiode von ihm. Und da kam es mir vor, dass er als irgendwann wieder das Tor getroffen hat und auch sehr bedacht in Interviews war, kam mir vor, als hätte er, ich habe irgendwie wirklich gedacht, er hat einen Psychotherapeuten. Ist da was bekannt? Weil mir kam das so vor, dass er sehr gleichmäßig gesprochen hat, sehr bedacht war, als er wieder zurückgekommen ist und die Tore wieder geschossen hat. Also für mir kam es nicht so vor, als hätte er das alles alleine geschafft.
Also ich weiß nichts von einem Psychotherapeuten, Mentalcoach, ähnliches. Ja. Ich finde aber generell, dass Gomez, also der gibt eigentlich immer was Brauchbares von sich, auch schon zu seiner Stuttgarter Zeit. Da habe ich mir auch schon immer gedacht, so okay, das wäre wirklich einer mal für Bayern. Ja, und selbst da war er immer sehr bedächtig. Und auch bescheiden, okay, kann man jetzt behaupten, damit hat er aufgehört, seitdem er in München ist. Nein, aber ja, der Junge weiß eigentlich meistens, was er sagt. Und nee, ich weiß nicht, ob das jetzt von außerhalb ist, aber gut, bei einem, ja, als Anhänger eines Vereins, der einen Trainer hat, der ja sich selber angeblich auskennt mit Methoden der neurolinguistischen Programmierung. Stichwort Glaubensgefängnis und so, ja. Da würde ich nicht nach einem Mentalcoach fragen.
Ja. Okay, nee, wie gesagt, mir ist das nur so vorgekommen. Habe ich gedacht, du wüsstest was oder so, keine Ahnung. Nö. Ja, alles klar.
Wahrscheinlich wollte Marvin einfach nur die Adresse haben, um die an den Kollegen Daum weiterzureichen, damit er damit mit dem Kickers. Anderen Stürmer, der trotz seiner Torflauten ja immer noch auf Platz 3 der Torjägerliste ist. Nämlich Theofanis Gekas, der sich ja eigentlich für uns nach der erfolgreichen Hinrunde, wo man gesagt hat, jawohl, das ist so derjenige, der uns nach oben schießt, mehr und mehr eigentlich zum Problem entwickelt.
Ich habe den in meine Kickermannschaft geholt, ne? Alter.
Wann denn? Am Anfang der
Saison? Ja, zur Rückrunde.
Ah!
Schön blöd.
Lose-Lose-Situation. Hat er viel Geld gekostet?
Ja, der hat Geld gekostet. Reden wir nicht drüber. Ja. Auf jeden Fall habe ich da auch nochmal nachgeschaut. Ich glaube, das war letzte Woche. Und Gekas, der hat ja wirklich in der Rückrunde nie besser gespielt als eine 4, ne? Als eine Note 4. Okay, jetzt die zwei Tore gegen St. Pauli jetzt mal rausgenommen. Ja, aber das war die gesamte Rückrunde ist der völlig aus dem Tritt, ja. Was ich weiß nicht, wie sehr, also zweiteilige Frage, Wie hält man das eigentlich aus, so auf Dauer? Meine Sympathien werden da wirklich begrenzt, ja, auf, sagen wir, ein halb Jahr. Und zweitens, ja, wie, nee, den zweiten Teil habe ich vergessen. Na, egal.
Also zur Frage 1, wir sind ja sowieso Eintracht-Fans, ja, und da ist die Leidensfähigkeit immer relativ ausgeprägt. Und außerdem musst du dir überlegen, wir haben jetzt schon fast anderthalb Jahre, schleppen wir noch so einen rum, der heißt Altintop. Ihr habt ja auch euren Altintop, der ist zwar drei Klassen besser als unserer, aber immer noch für Bayern-Verhältnisse relativ scheiße, ja. Und
wollt ihr den auch?
Ja, den würden wir nehmen.
Wir können tauschen, wir haben so einen Brasilianer im Angebot.
Und deswegen sind Leidensfähigkeit durchaus erprobt und auch schon zu Zweitliga-Zeiten, aber das Problem ist halt, dass uns das an den, ja, wie soll ich sagen, an den Rand der Existenzfähigkeit bringt, weil es wirklich so ist, dass wenn er die Tore wirklich nicht macht und diese hundertprozentigen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, hat 700-prozentige Chancen in dieser Rückrunde jetzt schon versemmelt, das kostet Punkte und das schiebt uns immer weiter in der Tabelle nach unten. Und dann hört es auf, lustig zu werden. Hätten wir 40 Punkte schon und hätten wir jetzt gegen die Bayern gespielt und wir hätten schon die 40 Punkte eingesetzt, hätte ich gesagt, ah, scheiß drauf, jetzt gehe ich wieder ein Bier trinken, dann läuft die Sache wieder. Aber so geht's halt nicht.
Das Problem ist halt bei Gekas aufgrund seiner Spielweise, und das steht ja wirklich die Tage über auch in jeder Zeitung und so weiter, aufgrund der Spielweise kannst du ihm halt ein Spiel, wo er so Dinger versemmelt, nicht verzeihen. Also du würdest ihm das verzeihen, wenn er, was weiß ich, sich für die Mannschaft kaputt läuft und so weiter und so fort, und dann sagst du, naja Gott, er hat sich halt bemüht. So war es ja immer beim Amanatidis. Amanatidis hat ja auch einiges versemmelt. Also er hat irgendwie ein paar Phasen gehabt, wo man ein paar Tore gemacht hat, aber war ja nie der große Knipser. Aber du hast immer gesagt, naja, er hat sich halt irgendwie für die Mannschaft aufgerissen, er ist halt irgendwie auf den Flügel ausgewichen, er hat irgendwie, was weiß ich, für einen Funkel den Mittelkreis umgegraben, so ungefähr. Beim Gekas ist es aber leider so, der macht halt sonst nichts. Und er hat halt irgendwie, wenn er auf 20 oder 25 Ballkontakte kommt, dann ist das schon viel. Und dann ist es aber so, dann ist es für die Mannschaft global betrachtet einfach echt zu wenig. Und irgendwo stand es, glaube ich, auch wieder in der Rundschau so schön, keine Tore kann auch jemand anderes schießen. Und das ist halt echt die Situation im Moment, wo du halt sagen musst, ja, keine Tore, da kannst du auch einen Marvin und mich irgendwie auf den Platz stellen. Das kriegen wir gerade auch noch hin. Und das ist halt echt ein Problem im Moment.
Ich würde wahrscheinlich auch genauso auf Abseits stehen.
Eben, ja, weil wir einfach da stehen bleiben, kein Problem. Ja,
weil die letzten irgendwann Jahre die, immer weil dir irgendwann Problem, die Puste ausgeht und du im 16-Meter-Raum auf dem Boden liegst und nach Beatmung schreist.
Ja, aber dafür will auch nur die Hälfte des Geldes. Also.
Ja, maximal.
Ja, also meine Meinung genau zu dem Thema kann ich, glaube ich, relativ kurz fassen. Ich habe es abends in der Sportschau gesehen und mein Kommentar danach war, verkauft den Griechen, gebt ihm den Türken mit, ich zahle den Bus.
Ja, es ist, was soll man dazu sagen? Es ist, ich bin auch ratlos irgendwo. Das Problem ist, wir haben keine Alternativen. Wir haben das... Jansin, das hörst du jetzt vielleicht zum ersten Mal, das haben wir aber jetzt schon wöchentlich im Podcast und ich kann mich immer wiederholen. Wir hatten einige gute Stürmeralternativen, die haben wir im Winter fahrlässigerweise verkauft. Guten Jugendspielstürmer, der jetzt in der Türkei anfängt, zum Superstar dort zu werden, der heißt Cenk Tosun, der hat jetzt schon sein Tor 10 und 11 gemacht in, was weiß ich, 13 Spielen. Spielt in der ersten Liga bei Gaziantepspor, wir haben den für 500.000 verkauft. Jetzt hat er einen Marktwert von 3 bis 4 Millionen, ist jetzt wahrscheinlich schon bald türkischer Nationalspieler, obwohl er in Deutschland ausgebildet wurde und so weiter und so fort, aber du weißt ja, wie der Kustiling ist, wenn er mal ein Talent sieht, dann nimmt das auch gleich. Und da ärgert man sich schon, weil wie der Jesus eben gesagt hat, kein Tor hätte er auch gemacht. Ja? Und du hättest wenigstens eine Alternative, weil das der Amanatidis anscheinend keine wirkliche Alternative zu sein scheint, aufgrund seiner mittlerweile immens begrenzten Leistungsfähigkeit. Wahrscheinlich kann er auch nicht mehr laufen, sonst würde er ja mal wenigstens eingewechselt werden. Sieht man, und Fenin, der springt auch überall rum, aber effektiv ist er halt auch nicht.
Frage zu Amanatidis für mich als Nicht-Eintracht-Verfolger. Was war da? Also der war verletzt und ist irgendwie außer Tritt gekommen, weil ich hatte den immer so für einen ganz veritablen Stürmer gehalten. Der hat immer so seine 10, 12, 15 Buden gemacht, wenn es gut lief. Und dann, ja, was ist denn da passiert?
Amanatidis, vielleicht um es nochmal vorwegzunehmen, er war ein ordentlicher Stürmer, aber ich glaube, mehr als 12 Tore hat er nie gemacht. Also 12, da waren wir schon sehr glücklich. Nee, Amanatidis hat die übliche, wir nennen es hier in der Gegend, die Eintracht Frankfurt-Verletzung gehabt, nämlich einen Knorpelschaden oder ein Bänderriss, also Kreuzbandriss. Er hatte, glaube ich, beides. Und ja, das war im Prinzip das letzte große Spiel, was er gemacht hat, war vor 2 Jahren das Heimspiel im Oktober gegen Karlsruhe, wo wir auch so schlecht gestartet waren, wo er irgendwie noch den Siegtreffer in der 93. Minute mit einem kaputten Knie geschossen hat. Seitdem ist Schicht im Schacht, also seitdem kannst du irgendwie mit ihm nichts mehr anfangen. Kommt nicht mehr zurück, also beziehungsweise kommt zurück, aber jeder Trainer sagt, das wird die Spritzigkeit. Er ist auch immer wieder dann mal weg, wo du so das Gefühl hast, okay, ist da jetzt wieder was rausgebrochen, woran hängt es jetzt? Und ich finde auch von der Art und Weise, wie er sich gibt, fehlt ihm so die letzte Überzeugung. Also ich fürchte, dass es so langsam in die Richtung Sportinvalidität geht.
Und daraufhin sind auch die Gerüchte gerichtet. Also es sieht momentan auch wirklich so aus, dass die Eintracht ja jetzt unabhängig von Liga-Zugehörigkeit dann ja auch den Kader umbauen will. Und da wird schon gemunkelt, dass ihm eine Position im Verein angeboten wird, trotz der erst 29 oder 30 Jahre oder wie alt er ist. Also es sieht so aus, als würde er nicht mehr auf den grünen Zweig kommen und deswegen wird er auch nicht mehr großartig bei der Eintracht spielen.
Vielleicht nochmal zu Cenk Tosun, ja, einfach für den René nochmal, damit du siehst, was das für ein Verlust für uns ist. Er hat jetzt in der türkischen Super League, ja, es ist zwar nur die türkische Liga, aber er hat dort in 11 Spielen 10 Tore und 4 Vorlagen gemacht.
Ja. Ich sage ja nicht, dass es kein Verlust ist, aber ich höre diese Geschichte jetzt gefühlt zum 2 Millionsten Mal.
Und dann sage ich zu Recht. Ja, und wir werden sie auch bis zum Ende der Saison auspacken und nächstes Jahr im Zweifel nochmal.
Das ist immer mein Joker, meine Güte. Tut mir leid, aber irgendwas muss ich doch haben. Nein, aber es ist halt auch einfach so und ich werde darüber auch nicht fertig. Und wenn wir absteigen und wenn wir den Kader neu aufbauen müssen, dann werde ich das auch, werde ich auch vors Stadion gehen und werde das Plakat auch Herbert Bruchhagen vor die Nase halten, weil es einfach eine Frechheit ist. Sowas, wenn du weißt, jeder in meinem Umfeld, jeder von den Jugendtrainern, die ich von der Eintracht kenne, die wussten alle, dass es ein Top-Talent war. Und guck dich mal in der Bundesliga um. Der hat auch Angebote aus der Bundesliga gehabt, aber nein. Und dann verkauft er den für läppische 500.000. Gaziantepspor wird den für 3 Millionen an Fenerbahce verkaufen oder was. Ja, so geht's halt einfach nicht. Und ich meine, abgesehen von dem allein rein finanziellen Aspekt, ist es auch irgendwie für mich ein Verlust für Deutschland, weil er jetzt, der hat alle U-Nationalmannschaften in Deutschland bravourös bestritten, hat immer gute Länderspiele gemacht, immer viele Tore und jetzt spielt er für die Türkei. Und ganz ehrlich, so viele Top-Stürmer haben wir jetzt auch nicht. Ich habe zwar vorhin Gomez genannt, aber im Nationaltrikot trifft er ja auch das Tor nicht. Also ich will nur mal sagen. Und von Kießling brauchen wir auch nicht reden. Ne? Also insofern. Ja, ist aber halt einfach ein großer Verlust.
Ja, die Türkei ist ja aber da ja was Besonderes. Also die sind immer schnell dabei, die in Deutschland ausgebildeten Spieler für sich zu vereinnahmen. Ich bin ja türkischer Abstammung, daher kriege ich da ab und zu so ein bisschen mehr mit, als vielleicht jemand, der die Sprache nicht spricht. Und also ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen und aber da geht schon einiges. Also da wird den Leuten schon, die meistens dann eben auch so jung sind, da wird schon einiges versprochen. Und man, Gerüchte besagen auch von Zahlungen unter der Hand. Da passieren schon Dinge. Also so ganz ohne Grund spielen die in Deutschland ausgebildeten jungen Spieler türkischer Abstammung nicht da.
Ja, aber ja, das, so ist es halt. Ich meine, es ist ja auch gut, ist auch klasse für die Türkei zu spielen. Wenn ich mir vorstelle, spiele ich vielleicht nicht Länderspiele oder spiele ich für die Türkei ein Top-Land, ja, dann ist es natürlich eine coole Sache. Aber ich will halt nur sagen, es ist halt ein Haufen Scheiße, der in der Winterpause bei der Eintracht passiert ist und der hat halt auch Auswirkungen. Aber René, ich kann dich trösten, ich werde mir fest vornehmen, für den nächsten Eintracht-Podcast den Joker in der Tasche zu lassen, okay?
Da glaube ich noch nicht so recht dran. Ich glaube, zusammenfassend können wir aber sagen, dass wir momentan schon so ein bisschen ein Problem im Sturm, nenne ich es jetzt einfach mal, haben. Gekas trifft nicht, Amanatidis ist nicht so wirklich fit, Altintop ist eh nur auf dem Papier ein Stürmer und Fenin mal gut, mal weniger gut. Und danach hört es dann auch schon stark leider auf.
Okay, aber für die Erkenntnis hattet ihr jetzt irgendwie 14 Spieltage Zeit.
Ja, ja, klar, ja.
In der Rückrunde.
Gefühlt fassen wir das jetzt auch so schon zum 15. Mal zusammen.
Ja, das kenne ich, bei uns ist es genauso.
Aber Jalzin, hast du einen Einblick über die nicht wirklich erfolgreichen Bayern-Amateure?
Also ich kriege da nur nebenbei immer was mit und ich weiß, dass dieses Jahr man abgestiegen ist und zwar zu Recht.
Ja, ja, nee, ich weiß, ich bin nur am Fragen, weil in der Winterpause ist gleichzeitig auch ein potenzielles Talent von uns zu euch gewechselt, der Marcos Alvarez, als Stürmer, spielt aber glaube ich auch kaum bei den Bayern Amateuren. Und das war der verschmerzbare Transfer von uns, um es mal so zu sagen. Es war auch ein Talent, aber der hat anscheinend bei euch noch nicht mal bei den Amateuren den Durchbruch geschafft. Also insofern, der hätte ich auch drauf verzichten können. Aber gut.
Ja.
Alles scheiße. Nicht die richtigen Stürmer hast, die Dinger machen.
Ja. Gucken wir vielleicht auch nochmal für den Spieltag auf die anderen Mannschaften, die da so abstiegsmäßig unterwegs sind und uns so ein bisschen den Spieltag verhagelt haben. Das 4-1 von Wolfsburg war ja für uns zumindest völlig unnötig.
Das war zum Kotzen. Also ganz ehrlich, ich bin einmal für 24 Stunden hier Köln-Fan, ja, und setze mich hin und sage, komm, irgendwie, ihr könnt zwar nichts, aber das könnt ihr immer. Und dann lassen die sich da abschlachten hier von Wolfsburg. Allergrößter Güte. Und jetzt ist es halt so, dass Wolfsburg jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen hat, ne?
Das ist zu befürchten, ja.
Also die werden jetzt einen Lauf starten und die überholen uns auch bald. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Und dann ist das Problem, wenn die uns überholen, wen können wir noch hinter uns lassen? Ja. Eigentlich nur Köln, oder?
Ja, und eigentlich jetzt hat Köln heute den Trainer gewechselt.
Genau, das wäre dann so das nächste Thema. Köln ist ja einer der letzten drei Gegner. Heute der Trainer davongelaufen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist es dann jetzt eher gut oder eher schlecht für uns?
Also ich würde sagen, es ist schlecht. Also abgesehen davon, dass Schäfer ja eigentlich anscheinend innerhalb der Mannschaft relativ angesehen war und gut ankam. Und die Mannschaft ja eigentlich auch wollte, dass er auch weiterhin den FC trainiert. Man könnte jetzt auch sagen, na gut, okay, jetzt sind die jetzt sind die FC-Spieler jetzt angepisst und werden nicht mehr Gas geben, aber ich meine, da geht es um Abstieg und das können die machen, wenn es 40 Punkte steht, wenn sie 40 Punkte haben und dann halt keine Leistung mehr zeigen und vielleicht gegen den Finke, der anscheinend innerhalb des Vereins relativ großen Widerstand ertragen muss, aber ich denke schon, dass es für den FC wahrscheinlich auf jeden Fall eine ganz gute Sache ist, leider schlecht für uns, weil er wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen mehr Pep reinbringt, beziehungsweise die irgendwie, normalerweise sagt man ja auch immer, dass ein Trainerwechsel irgendwas Positives mit sich bringt, aber
neue
ganz ehrlich,
es war jetzt auch schon der dritte Wechsel. Neue Impulse und so, bla bla bla.
Genau, ja, ja. Also ich weiß es nicht, Finke scheint anscheinend einen schlechten Stand zu haben innerhalb Kölns, aber ich schätze schon, dass es für uns nicht gerade positiv ist, weil zumindest hätte ich darauf gebaut, ich hatte eigentlich sowieso gedacht, dass die am Samstag gegen Leverkusen das Heimspiel gewinnen und dann haben sie ihre, was weiß ich, die haben dann 38 Punkte, sind weg und dann brauchen sich eh keine Gedanken mehr zu machen und dann kommen sie zur Eintracht und dann schießen wir die zu Hause ab, weil die auch so auswärts schwach sind und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, jeder kann nach Hause gehen und sich seinen Crepe mit Nutella holen und sich irgendwie vor den Fernseher setzen. Also irgendwie so habe ich mir das gedacht, aber das läuft halt jetzt wahrscheinlich gar nicht so. Ärgerlich.
Habt ihr denn generell so denn die Befürchtung, dass ihr absteigt?
Auf jeden Fall. Also ich denke, das Bewusstsein ist eigentlich, glaube ich, bei allen von uns da. Oder wie siehst du das, Jesus?
Allerdings. Also der Punkt ist, ich zitiere mal euren Präsidenten, the trend is your friend. Da sieht es für die Eintracht einfach scheiße aus. Und das sieht es schon irgendwie seit Anfang des Jahres aus. Jetzt Daumen, ja, es ist... Sagen wir mal, wo vorher nichts war, ist jetzt wenig. Das ist aber auch nicht viel.
Also nächste Frage ist Daumen eine Verbesserung?
Ja,
genau. Auf jeden Fall. Also ja, eine Verbesserung aus meiner Sicht vor dem Hintergrund, dass einfach wieder Leben in der Mannschaft ist, weil vorher war das wirklich klinisch tot. Also künstlich beatmet war noch vielsagend. Von daher ist es auf jeden Fall eine Verbesserung, aber jetzt so, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, das geht alles durch die Decke, ist es nun auch nicht, weil dafür einfach die Ergebnisse nicht da sind. Was mich extrem stört, schönen Gruß an der Stelle an den Bone FFM, wir hatten es heute Morgen davon, was mich auch stört, ist die Tatsache, er hat ja angekündigt, dass er Erster der Rückrundentabelle irgendwie der letzten sieben Spieltage ja werden will. Das hätte er sich einfach sparen können, weil davon ist halt, da sind wir auch meilenweit von entfernt. Und da ist so der Punkt, wir werden, glaube ich, am Ende der Saison nochmal drüber sprechen müssen, ob es sinnvoll wäre, wenn wir in der Liga bleiben, wenn wir absteigen, erledigt sich ja von selbst, wirklich dann mit Daumen weiterzumachen, weil ich weiß es noch nicht so.
Der bleibt aber sowieso nicht in der zweiten Liga, hatte ich den Eindruck.
In der zweiten Liga hat er ja schon selber gesagt.
Ja, genau. Das ist klar, ja. Aber er hat das immer so hingestellt, als ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, meinte er immer die Frage zu stellen, ja, was ist denn das Richtige für den Verein? Und ich bin ja da so egal eigentlich, ja. Das habe ich da so ein bisschen rausgehört. Nehme ich ihm nicht so ab.
Aber stimmt auch. Erstens nehme ich ihm, du hast zwar recht, das nehme ich ihm auch nicht ab, aber andererseits hat er trotzdem auch recht, weil ich brauche mit Daumen in der zweiten Liga keinen Neuaufbau starten. Das will ich gar nicht, dafür ist er viel zu teuer. Das heißt, weil wenn du siehst, wenn die Eintracht absteigt, dann gehen die Kosten, müssen grandios gesenkt werden. Und da heißt es auch nicht, dass wir in einem Jahr wieder den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Das dauert dann wieder seine zwei Jahre. Wir müssen mit vielen jungen Spielern den Neuaufbau starten. Da gehen viele gut verdienende, gehen dann hoffentlich weg, ja, die auch wesentlich weniger Leistung gezeigt haben. Und dann dauert das eine Weile. Und da ist mir viel lieber, wir machen einen klaren Cut, wenn wir in die zweite Liga gehen. Da schwebt mir dann schon was vor mit dem einen oder anderen Jugendcoach bei der Eintracht, der momentan kurz davor ist, vielleicht mal nach vorne zu rücken und so weiter und so fort. Aber dann ist es lieber, wir machen komplett Neuaufbau und lassen die Altlasten beiseite. Deswegen, also es ist schon noch, aber ich glaube auch nicht, dass er nochmal in die zweite Liga gehen will. Ganz abgesehen davon, ich denke, da ist auch ein bisschen persönliche Eitelkeit, spielt da auch mit, auf jeden Fall. Ne? Aber gut, ja, nochmal zurück zum Restprogramm. Wir sind ja ein bisschen abgewichen. Ist natürlich jetzt auch echt ärgerlich, dass Wolfsburg jetzt wieder Auftrieb bekommt. Ich habe jetzt irgendwie auch Angst vor Gladbach.
Ich wollte gerade sagen, der Tabellenletzte gewinnt gegen den Tabellenersten. Wenn da jetzt los?
Wahnsinn.
Also ich meine, auch verdient gewonnen irgendwo, ne? Also war er jetzt ja nicht so, der Favre hat es richtig gemacht, stellt den Ter Stegen rein, der 18-jährige Torwart, man wusste ja, dass das ein Talent ist, ja, aber wirft ihn ins kalte Wasser, besser als der Bailly ist er sowieso, ich meine, Bailly ist gut, meine Güte, ja. Und hat er eine super Partie, die er da macht und verdient 3 Punkte für Gladbach. Und jetzt wird es nochmal knapp, weil ich sag mal eins, das minimalste Ziel von uns sollte sein, in die Relegation zu gehen. Ja? Weil ein Direktabstieg wäre absolut fatal. Wenn du in die Relegation gehst, kannst du vielleicht noch ein bisschen in diese absolut fürchterliche Rückrunde passé machen.
Ja, sehe ich ähnlich. Zumal, nicht zu vergessen, Relegation wäre immer noch gegen unseren Spezi Funkel wahrscheinlich. Also von daher...
Aber genau das, weil es so ist, glaube ich, will der Fußballgott das. Hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, der Fußballgott hat uns schon einen auf den Deckel gegeben und will, dass wir zwangsläufig Relegation spielen. Stell dir mal vor, du weißt jetzt schon, was die ganzen Fernsehsender daraus machen. Ja, oh meine Güte, killt Funkel seine Kreation. 5 Jahre da gearbeitet, die Eintracht wieder in die erste Liga gehoben. Killt er jetzt seine Kreation mit Bochum und erdolcht die Eintracht von hinten oder so, irgend so ein Quatsch, ja. Aber so ist es halt. Genau so wird es laufen. Es wird auf eine Relegation hinauslaufen und das hat er auch gesagt, der Funkel. Das will er auf keinen Fall, aber genau so wird es aussehen. Ich weiß doch schon, wie die Scheiße ist, ja. Dann spielst du gegen Bochum und dann schlottern einem umso mehr die Knie. Und ganz ehrlich, von unserer Mannschaft hat sich so viel nicht verändert, dass er unsere Mannschaft nicht mehr kennt. Also das Grundgerüst steht ja schon über 5, 6 Jahre und wer weiß da besser Bescheid als Mac Funkel, ja.
Ja. Dann spielt wahrscheinlich Meier, Ochs, Köhler und gut ist. Und die spielen dann alle aus alter Gewohnheit, weil irgendwie Funkel in der Ecke steht auf der Sechserposition.
Ja, genau, ja. Also ich will es nicht, aber genauso wird es wahrscheinlich passieren. Aber irgendwie hoffe ich doch noch, dass es anders kommt. Aber dazu müssen Siege her. Und gegen die nächsten Gegner wird es nicht gerade einfach.
Mainz, ne?
Genau. Mainz ist der erste Gegner.
Und das ist kein Derby.
Nicht? Ich hatte gehofft, wir könnten dieses unsägliche Wort in Zusammenhang mit dem nächsten Gegner vermeiden. Es ist,
das weiß ich, dass ihr das gewollt habt und genau deswegen habe ich es natürlich auch gesagt.
Sensationell. Es ist das Spiel zweier lokal relativ dicht aneinander gesiedelter Mannschaften. Ich habe versucht, das Wort geschickt zu umschiffen. Das ist mir, glaube ich, nur bedingt gelungen. Ich habe ja mal heute so ein bisschen mit dem Kicker-Tabellenrechner gespielt, angetan von dem Herrn Schommer, der da ja auch einen völligen Käse zusammengetippt hat, meiner Meinung nach.
Ja, ne, finde ich auch. Also Unentschieden gegen St. Pauli, Bayern München, Unentschieden gegen St. Pauli, verstehe ich gar nicht. Ach, das meinst du
wahrscheinlich? Nein, auf keinen Fall.
Nein, das meinte ich nicht. Es ging dann mehr so um den unteren Teil der Tabellenhälfte. Ja, ja. Ich komme nach meinen drei Tipps für die letzten Spieltage ja auf 40 Punkte und wir sind absolut safe und das ganze Thema ist wunderbar und schön und hübsch. Was unseren kommenden Gegner angeht, und dann greife ich vielleicht der Tipperei so ein bisschen vorneweg, ich lasse mich da ja auf ein 0-1 herab und sage, die drei Punkte nehmen wir da mit. Ich weiß zwar noch nicht, mit welcher Mannschaft wir das nachher wirklich dann machen wollen, aber vielleicht habt ihr da ja ein paar Ideen.
Jesus? Also die Mannschaft wird, wie wahrscheinlich jetzt in jedem Spiel in den nächsten Wochen, sich ja selbst aufstellen. Das heißt, das Einzige, was du irgendwie als Option sehen könntest, ist, es kommt ein Kayo noch irgendwie rein, es geht dann ein Fenin vielleicht nach vorne, wenn ein Gekas irgendwie die Bank wärmen soll. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung wird sein. Gegen Mainz, glaube ich, auch geht was. Weil sie zu Hause nicht so gut sind, B, weil wir gegen Mainz eigentlich immer ganz gut ausgesehen haben und C, weil ich glaube, dass die Stimmung in Mainz durch die Eintracht-Fans mal wieder ausgezeichnet sein wird. Von daher Sieg schwierig, wäre, glaube ich, emotional sehr cool, aber ich glaube, so ein Unentschieden ist auf jeden Fall drin. Also so 1-1.
Ja, also René, ich muss erst mal sagen zu deiner Tabelle, du unverbesserlicher Optimist, ja, ganz ehrlich. Ich habe uns am Ende der Saison ganz negativ und rigoros auf dem 16. Tabellenplatz mit 36 Punkten gesehen. Das resultiert aus dem einen Punkt, den wir jetzt gegen Mainz holen, weil wir anscheinend in Mainz immer unentschieden spielen. Die letzten Male, meistens auch 2-2 oder so. Also ich denke, 1-1 oder 2-2 wird es wieder werden, ein Punkt. Aber irgendwie glaube ich, dass wir dann gegen Köln verlieren. Dann geht es nämlich richtig. Also ich denke, dass wir Tabellen 16er werden. Aber jetzt erstmal gegen Mainz einen Punkt holen. Die Mannschaft stellt sich wirklich selbst auf. Man muss halt mal sagen, ich weiß nicht, ob der Jalzin das weiß, unsere Verletzungssorgen sind wieder ins Unermessliche gestiegen. Ja, unsere wirklich wichtigen Spieler wie Chris und jetzt auch Franz fallen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aus. Ja, und Chris ist wirklich ein massiv wichtiger Spieler. Das merkst du im Abwehr- und Defensivverbund halt ganz klar, dass er fehlt. Sonst wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so kacke aussehen, wie es momentan aussieht, aber das ist alles Spekulation. Und ja, deswegen stellt sich die Mannschaft von selber auf.
Ja, von Franz weiß ich das, aber auch den habe ich in meine Kickermannschaft genommen. War schon zu Saisonbeginn.
Sehr löblich.
Weil ich einfach, ich habe den letztes Jahr eigentlich ganz solide gesehen. Mhm. Hatte ich auch schon. Aber irgendwie ist dieses Jahr bei ihm wohl der Wurm drin. Naja.
Also, deswegen hat er dieses Jahr auch kein Tor gemacht.
Ja. Ja, genau. Der hatte letzte Saison hat er in der Hinrunde allein 6 Tore gemacht, weil das halt ein ganz lustiger, fuchsiger Trick war, den er mit dem Skipper ausgemacht hat. Also nach Ecken dann irgendwie nach hinten gehen, dann hat er 6-mal getroffen. Das hat er aber dann in der Rückrunde schon nicht mehr gemacht und diese Saison fehlt es völlig. Also gut. Aber trotzdem ist er in der Mannschaft, ist er ein Kerl, der Mannschaft irgendwo Stabilität, aber auch einfach so ein bisschen Emotion vermittelt. Und genau das ist das, was ja auch Eintracht-Fans sehen wollen. Es geht nicht momentan nicht darum, gerade im Abstiegskampf, dass wir hier Hackespitze 1, 2, 3, es geht darum, dass wir den absoluten Willen einfach sehen wollen. Und das war halt auch, da ist halt auch Mike Franz in der letzten Zeit wirklich als teilweise sogar als einziger vorangegangen Und es ist halt umso bedauerlicher, dass der halt fehlt, ne? Deswegen.
Ja, also diese Präsenz auf dem Platz, nach der schreit man ja auch in München. Und da wird ja immer der Name von Marc van Bommel genannt. Also ähnlicher Typ eigentlich so vom Auftreten her. Zweikampfhärte kann man bei beiden, glaube ich, einen Haken machen.
Ja.
Von daher gibt es da so eine kleine Parallele.
Ja, stimmt, ja. Das fehlt, geht euch momentan auch ein bisschen ab, ist ganz klar, ja. Mhm. Merkt man auch. Also das Marc van Bommel ist, obwohl er nicht der spielerisch Beste war, das muss man auch mal so sagen. Also ich denke, da fehlt spielerisch auch nicht mehr viel zum Hartplatz-Fußballer, ja. Aber aber er war halt einfach so ein Leader-Typ und der geht halt euch irgendwo momentan ein bisschen flöten. Ne? Das ist, sieht man ja auch teilweise mit dem weinenden Auge oder der andere mit dem lachenden Auge, das mag jeder für sich beurteilen, aber man merkt es, ne? Ist klar. Wo ja. Der letzte Biss auch jetzt zu Platz 3 jetzt noch irgendwo fehlt, ne? Wo du sagst, absolut, wir müssen das jetzt machen, jetzt geht's rund und so. Ne? Das ist halt bei uns auf einer anderen Ebene und ein paar Stufen tiefer, kurz vorm Abstieg halt jetzt. Ne? Ärgerlich.
Ja.
Marvin, dein Tipp fehlt da noch?
Ja, ich tippe 1-1.
Okay. Yalcin, wie wäre dein Tipp? Mainz gegen die Eintracht?
Also da hat, glaube ich, der Herr Schommer einen Sieg für Mainz getippt. Und ja, ich weiß, die Mainz ist zu Hause schon schlecht, aber ich denke, die wollen jetzt unbedingt hier die Euroleague klar machen. Und so leid es mir da für euch tut, denke ich schon, dass es einen Heimsieg geben wird. Denke ich auch ein Torunterschied. Ja, sorry.
Ja, damit wären wir mit dem direkten Ausblick und den direkten Tipps durch. Wollen wir uns über die letzten beiden Spiele auch nochmal unterhalten oder heben wir uns das auf für die kommenden Wochen?
Na ja, gut, wenn ihr jetzt schon
heben wir uns auf.
Aber wenn ihr jetzt schon mal alle schnell die Tabelle getippt habt, also du hast Platz, welcher Platz war das bei dir, René?
Ich hatte gesagt, und wir landen auf Platz 13.
Okay. Jesus, hast du schon was gemacht?
Nee, ich habe das noch nicht so fertig getippt. Also ich sage, wir landen auf Platz 15 mit Glück und realistisch auf 16.
Ja.
Und hauen dann natürlich einen Funkel weg. Das ist ja ganz klar, aber schauen wir mal.
Ja. Und Jalzin, schafft ihr die 3?
Ja, schon mal hat das getippt, also wage ich nicht dagegen zu widersprechen. obwohl wir unentschieden gegen St. Pauli spielen, aber gut.
Also da hagelt es aber Unverständnis hier von meiner Seite aus. Also ich hoffe, die ganzen haut ihr jetzt nochmal weg. Am letzten Spieltag geht es ja auch für euch gegen Stuttgart, ne?
Ja, ja.
Aber gut, die sind ja dann eh schon durch. Naja, gut, also ich denke, das Restprogramm ist nicht das Schwierigste bei euch, ne?
Also Stuttgart ist immer so nicht so einfach. Südderby, ja, heißt ja immer. Und da ja, sehen wir nicht immer so gut aus, finde ich. Weiß nicht, ob das also generell denke ich, es wird eng werden für den FC Bayern, was den dritten Platz angeht. Und es entscheidet sich in so einer Saison wahrscheinlich erst am letzten Spieltag. Ja, wir nennen es auch gerne Arschloch-Saison. Sorry für die Offenheit, aber ja.
Naja, klar. Ist ja auch kein Ding, aber also, es entscheidet sich halt auch in Hannover, ne? Das ist es halt, ne?
Ja. Also ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall den dritten schaffen, einfach weil wie so häufig die anderen zu blöd sind, um dann da zu sein. Also wenn die Bayern schwächeln, müssen ja die anderen erstmal da sein. Und ich glaube, dafür ist Hannover zu blöd.
Nö, ich befürchte ja nicht, bei denen sieht das ganz gut aus. Also Respekt,
da ist was gewachsen. Ich hätte ja eher gesagt, dass Leverkusen noch irgendwie zu dumm ist und da ganz unten, ganz oben rausrutscht, ja, aber dafür ist halt jetzt auch die Zeit ein bisschen zu knapp, ja, aber ansonsten habe ich auch gedacht, Vizekusen schafft gar nichts, ja, wie immer halt, ja, aber gut, deswegen braucht Dortmund auch gar keine Angst haben, selbst wenn die jetzt noch dreimal verliert hat Leverkusen auch noch dreimal, ja, also.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen jetzt nach dem Spieltag kurzzeitig mal gedacht, oh, da kann es für Dortmund noch eng werden, jetzt nur noch 5 Punkte Vorsprung bei 3 verbleibenden Spielen, aber dann habe ich nochmal geguckt, wer die Mannschaft auf dem 2. Platz ist und dann war mir klar, da passiert eh nichts mehr. Ich habe den Bayern übrigens auch fürs Ende der Saison Platz 3 gegeben und habe gesagt, ihr nehmt die Stuttgarter 2-0 auseinander. Ob es jetzt so gut war oder so schlecht, das wird sich dann zeigen. Da können wir uns dann gerne am Ende der Saison nochmal drüber unterhalten.
Genau, also Jalzin, als kleines Bonus, dass du bei uns bist, ich habe auch die Bayern auf Platz 3 mit 65 Punkten und sogar 5 Punkte Vorsprung vor Hannover gegeben. Also ich denke, da läuft der DAX, oder?
Ja, ich hoffe mal, du hast eher recht als ich.
Schauen wir mal.
Ja, damit wären wir dann eigentlich, wenn ich so mir die Themenliste angucke, durch mit der Folge Nummer 44. Wir danken Jalcin für die Teilnahme und für die rege Diskussion mit speziell mit Marvin wegen dem Thema Elfmeter.
Gerne doch, ja. Danke.
Danke dir.
Ich denke, wenn wir in der ersten Liga drin bleiben, und da gehe ich jetzt erstmal ganz fest von aus, dann können wir das durchaus für die nächste Saison nochmal wiederholen, wenn das Spiel dann wieder ansteht. Dazu wird es ja dann sicherlich wieder kommen. Und ja, falls nochmal irgendjemand Interesse hat, sich einen anderen, durchaus professionell gemachten Fußball-Podcast anzuhören, dann einfach mal bei fehlpass.com vorbeischauen und sich das anhören. Jetzt nicht unbedingt die letzte Folge mit der Diskussion über die Eintracht, die braucht man nicht unbedingt.
Stimmt, vielen Dank.
Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir für die Woche den Sack zu. Freuen uns wie immer auf ein schönes Fußballwochenende. Wünschen allen denen, die mit dem Schiff nach Mainz rüberfahren, viel Spaß und bringt 3 Punkte mit heim. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.